Der Gewinner ist...
Dackel. Eine Sekunde noch.
Wieso?
Ich will noch was loswerden.
Na, großartig.
Diese Verleihung wird in alle Welt übertragen. Ich dachte mir, wenn wir alle hier positive Energien ausstrahlen und sie durch diese Kameras hier übermitteln an Männer wie den Regierungschef von China...
Ballon, Fu, Tong, Karton. Vielleicht werden sie dann ein wenig fröhlicher. Ich danke Ihnen.
Ach, ich habe sogar vermisst die Award-Musik im Hintergrund jetzt hier zum Einsteigen in die zweite Podcast-Folge vom Jahr 2025, wo zumindest das Filmsünder angeht. Willkommen, liebe Filmsündis, falls ihr mich schon gefragt habt, warum hat der Bodo seine berühmt-berüchtigte Oscar-Vorausschau noch nicht gebracht? Dann wisst ihr jetzt, wo sie geblieben ist. Sie kommt nämlich heute auf euch zu. Ja, es geht ein bisschen darum, vorzuschauen. Die Nominationen sind ja jetzt mittlerweile seit rund einer Woche bekannt. Die haben wir jetzt ein bisschen Gedanken können machen in der letzten Woche. Und warum das ein bisschen länger gedauert hat, das sage ich dann sicher auch noch. Aber zuerst muss ich noch etwas klarstellen, was in der letzten Folge passiert ist. Das war ja die Folge zum Nosferatu von Robert Eggers. Und da habe ich einen ganz wesentlichen Fehler gemacht. Warte schnell, wollen wir den wieder führen da?
Bring out your dead! Bring out your dead!
Halt Schnurren! Und mit einem wesentlichen Fehler meine ich jetzt nicht, dass ich den Film ja eigentlich relativ, ja gut, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ah, jetzt habe ich gedacht, was ist das da für ein Geräusch im Hintergrund? Das war noch von diesem Nachrufton. Nein, es ist ja nicht, dass ich den Film vielleicht ein bisschen besser gefunden habe als ganz viele andere. Ich habe ganz viele Gespräche mit diversen Leuten, die im Film noch abgeneigter waren als der Paul. Das würde ich persönlich nicht als Fehler anschauen, weil Geschmäcker sind nun mal verschieden und da sollen doch alle das davon halten, was sie wollen. Ich habe mir jetzt übrigens auf Blu-ray bestellt, weil dort noch die längere Fassung drauf ist. Ja, ich tue mir das jetzt an, ich möchte jetzt noch wissen, was dort noch für Zusatzmaterial rum ist. Und ja, wenn euch der Film nicht gefallen hat, selber schon. Mir hat er halt einigermaßen gepasst und mich nimmt es wunder, was das ist noch als Wert war. Aber das meine ich ja eben gar nicht. Sondern ich habe ja behauptet, dass so alle paar Jahrzehnte der Stoff Nosferatu wieder neu aufgerollt wird. Nach dem 19. Teil aus den 1920er von Murnau hat es ja den 79er gegeben mit dem Kinski, wo ich übrigens noch ganz vergessen zu sagen, letztes Mal der wäre bei mir auch nicht so gut weggekommen, muss ich ehrlich sagen. Genau aus dem Grund so. Er ist von mir aus gesehen ein bisschen billig gemacht. Ich habe mich auch noch kurz austauscht per Sprachnachrichten mit dem Andi Papelitzki. Ganz lieber Grüß geht raus. Und er hat ihn auch nicht so wahnsinnig gut gefunden. Er muss ihn, glaube ich, schauen für den nächsten Telehorst. Ist ja hier auch schon zwei, drei Mal Thema bei uns. Dort geht es unter anderem um Nosferatu. Was das Oberthema ist, weiss ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich tue euch echt den Podcast mal zur Sicherheit hier verlinken. Es kann ja sicher nichts schaden.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Gut, nach dem 79er Nosferatu von Werner Herzog mit dem Klaus Kinski hat es 1988 jetzt nochmal ein Nosferatu gegeben, in Anführungszeichen. Er hat auf Deutsch den Titel bekommen, Nosferatu in Venedig. Im Original, glaube ich, Vampires in Venice, wo unter anderem Christopher Plummer mitgespielt hat. Und der Peter Cushing, also zwei von den Hammer-Horror-Legenden. Und eben der Klaus Kinski als sozusagen Nosferatu, in Anführungszeichen. Ich denke jetzt mal, man hat den Film einfach in Deutschland so vermarktet, weil es ja nicht mal 10 Jahre nach dem letzten Nosferatu war vom Herzog und der ja, wie wir gehört haben, gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat. Rein finanziell ist der, glaube ich, recht gut angekommen. Darum denke ich, hätte man das Nosferatu in die Titel reingepackt. Aber es hat so überhaupt nichts zu tun mit dieser Nosferatu-Geschichte, außer dass ich glaube, dass die Vampirzähne, die so vorne an der Schaufelhead anstatt Eckzähne. Und das ist also wirklich ein Trash-Fest. Ich habe den auch geschaut für die Vorbereitung für die letzte Podcast-Folge. Den habe ich aber gar nicht erwähnt, weil ich fand, es ist echt keine Erwähnung wert. Also es ist schön, also Venedig als Stadt, als Set zu sehen und der Klaus Kinski, der irgendwie so die Stadt durchstolpert, wahrscheinlich einfach nur wegen dem Stutzen gemacht, den Film. Und ja, also ich würde jetzt da weder eine Empfehlung aussprechen, noch sagen, schaut ihn nicht. Ich würde euch sagen, falls ihr irgendwie mit dem ganzen Trash-Zeugs nicht so abgeneigt seid, dann könntet ihr vielleicht sogar noch Spass haben mit dem Film. Ich habe auf meine Art und Weise auch Spass gehabt an diesem Film, an dem Nosferatu in Venedig, der 1988 rausgekommen ist. Habe aber näher auf dieser Filmbewertungsplattform, die ihr sicher vielleicht auch schon gehört habt, ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt, Letterboxd, wo man alle Filme, die man gesehen hat, kann bewerten kann. Habe ich ihn zwar eingetreten, dass ich ihn gesehen habe, aber ich bin nicht fähig gewesen, irgendwie eine Bewertung abzugeben. Weil der Film einfach so, er ist irgendwie da und okay, er ist halt einfach da. Also ich denke jetzt nicht, dass er wirklich etwas verpasst hat, wenn er den nicht gesehen hat. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich den nicht erwähnt hier im Podcast. Nein, es geht um etwas anderes. 2023 ist scheinbar, das habe ich vorher noch nicht gewusst, das hat mir eben der Andi erzählt, ein Nosferatu gegeben, eine neue Verfilmung, die sich ziemlich eins zu eins am Stoff orientiert hat aus den 20er Jahren. Der einzige Unterschied, der war, es war mit Dialog. Und das Bild, also es sieht so ein bisschen aus, als ob alles vor Greenscreen gedreht worden. Also, dass man einfach wie die Hintergründe im Nachhinein per Computereffekte eingefügt hat. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo man den kann sehen, den Film. Er ist nicht wirklich verfügbar im Moment. Ich glaube, eine recht billige Produktion war. Es sieht so ein bisschen nach Fernsehproduktion aus. Keine Ahnung, wie gut das da ist. Er hat so ein bisschen gemischte Rezensionen bekommen. Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der Doug Jones den Nosferatu spielt. Den kennt ihr vor allem aus Guillermo del Toro Produktionen. Er hat der Abe Sapiens in Hellboy gespielt. Er hat er auch bei Shape of Water, wo ja Oscar ausgezeichnet wurde, ist der Film, hat er das Unterwasserwesen gespielt. Das ist so ein einer von diesen Darstellern, die man, glaube ich, herholt, wenn man jemanden in Maske und Latex muss verstecken, also quasi der Schauspieler an sich, den sieht man, glaube ich, eher selten und darum passt es irgendwie dir auf den Nosferatu noch. Darum, das wäre noch ein kleiner Nachruf an die letzte Episode, dass ich den 2023 Nosferatu beschämenderweise nicht erwähnt habe, aber eben, für das haben wir ja das Format, dass man dazwischen auch wieder etwas richtigstellen kann. So, jetzt geht es aber um ein anderes Thema. Wie ihr im Titel habt gesehen, sind vor einer Woche die Oscar-Nominationen bekannt gegeben worden. Ein bisschen später als ursprünglich geplant war. Und der Grund, ihr habt sicher auch in den Medien mitbekommen, sind die Grossbrände zu Los Angeles, wo ja immer noch nicht ganz alles in Ordnung soll sein, so wie man mitbekommt. Tausende von Leuten haben ihre Häuser verloren. Also wirklich eine tragische Geschichte. Und man hat ja auch ein bisschen spekuliert, ist es überhaupt sinnvoll, in so einer Situation, in so einer Phase, überhaupt jetzt Oscar-Nominationen bekannt zu geben. Die Oscars ganz abzusägen, wäre ja auch mal angedacht gewesen. Ich habe jetzt also von verschiedenen Stimmen gelesen, die gefunden haben, nein, man sollte ja eben genau in dem Elend innen, wo man sich befindet, sollte man sich ja da wieder den schönen Sachen widmen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das den Leuten, die überhaupt nicht mit dem ganzen Hut haben, dem Hollywood-Zirkus, dieser Selbstbeweihräucherung, die ja da Jahr für Jahr veranstaltet wird, an der Oscar-Verleihung, was jetzt denen das soll nützen, ob das denen gute Laune gibt, wenn jetzt die Oscars stattfinden, Anfang März oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich stelle jetzt mal so ein bisschen in Frage, aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Oscar-Nominationen und darum rede ich jetzt hier auch drüber. Bedeutungsschwangere Übergänge sind mir schon immer gelegen. Gut. Auf der Liste, wo die Nominierten drauf sind, da vor mir, wird ich sicher die Big Six, sage ich jetzt mal, die grossen Sechs, ein bisschen detaillierter behandeln. Best Film, beste Regie, Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller, Nebendarsteller und Nebendarstellerin. Da gibt es sicher noch das eine oder andere zu den anderen paar Kategorien, die es noch gibt. Insgesamt sind es ja etwa 23. Sicher noch das eine oder andere dazu zu sagen, wer jetzt da alles nominiert ist. Wir machen es wieder so, dass ich probiere, vielleicht schon ein bisschen vorauszusagen, was sie gewinnen können. Es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen schwieriger, weil wo Nominationen sind bekannt gegeben worden vor einer Woche. Schon allein für den besten Film gibt es ja 10 Nominationen. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass ich, sage jetzt mal, ein bisschen mehr als die Hälfte gesehen habe. Und dachte, ja gut, dann hole ich die nächsten noch nachher für den bis zur Oscar-Verleihung. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Von diesen 10 Nominierten habe ich bis vor einer Woche Anfang 2 gesehen gehabt. Das heisst, ich habe noch ein bisschen etwas zu tun. Aber jetzt die Woche auch schon relativ viel nachgeholt. Ich bin allein diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, bin ich 3 Mal im Kino gewesen. Haben wir den einen auch noch daheim gemietet. kann man ja heutzutage ganz gäbig, oder? Bei diesen ganzen Streaming-Angeboten, dass ich den schon schauen konnte und habe vor, in den nächsten Wochen noch ein paar Mal ins Kino zu gehen, damit ich auch up-to-date bin. Und zumindest möchte ich alle, die für den besten Film nominiert sind, möchte ich gesehen haben und vielleicht auch, wenn es möglich ist, so ein bisschen in der Hauptkategorie, eben die Big Six, die ich vorher aufgezählt habe, das meiste gesehen habe, damit ich dann auch einigermaßen fundiert darüber reden kann. Warum dass das wichtig ist, das verrate ich am Schluss von dieser Podcast-Folge. Aber gehen wir doch zuerst mal durch die grösste Kategorie, die ja den Oscars traditionellerweise erst als letztes bekannt gegeben werden. Jetzt bei der Vorschau kann man da gut mit deren anfangen. Aber das ist schon ein bisschen die wichtigste Kategorie, wenn ihr mich fragt. Die Nominierten für den besten Film. Da gehe ich mal die Liste durch, von oben nach unten, wie ich die so aus dem Internet ausdruckt. Da hatten wir einerseits Anora. Über diesen Film habe ich in der letzten Folge vom 2024 geredet. Das ist eine Sexarbeiterin, sage ich jetzt mal, die sich in einen russischen Oligarchensohn verliebt. Ob sie sich wirklich verliebt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall heiraten die beiden. Die Eltern von ihm finden das eben nicht so cool und jagen den beiden, dem jung verheirateten Paar, dann ihre Kleinkriminellen Schergen auf ein Haus. Voilà, das hat man viel mehr, muss man zu dem Film gar nicht sagen. Der ist auf jeden Fall nominiert für den besten Film. Vielleicht muss ich noch ganz kurz ein bisschen vorausschicken. Es hat jetzt von mir aus gesehen nicht der Film, den ich von Anfang an sagen könnte, das ist jetzt, der sticht jetzt raus. Gut, ich muss auch sagen, ich habe noch nicht alle gesehen. Aber von mir aus gesehen, ihr werdet so ein bisschen merken jetzt bei den Ausführungen, warum ich so ein bisschen verhalten bin. Dass es da keinen gibt, der so wirklich raussticht wie in anderen Jahren, wo man ganz klar können sagen von Anfang an, hey, der wird sicher, meine Everything Everywhere All at Once, vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder 3 Jahren sogar schon, hat man ja ein bisschen sagen, das wird wahrscheinlich der sein, der ausgezeichnet wird. Wir haben es bei Parasite, haben wir es von mir aus gesehen. Und ja, hier in diesem Fall jetzt gibt es nicht so einen klaren Ausreißer, wo man mit ziemlicher Sicherheit kann sagen, dass der gewinnt. Gut, das kann man ja sowieso nie so genau. Man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was das für eine Academy ist, die das auswählt. Oder das sind ja vor allem weisse alte Männer und Frauen, die am Schluss entscheiden, wer das für den besten Film ausgezeichnet wird und auch in der anderen Kategorie. Aber wer war Nora? Ist ein sehr schöner Film, hat mir auch gefallen. Ist der gegen Schluss? Das ist auch so ein bisschen ausgeleiert, muss ich sagen, weil sie einfach wieder nicht einen Punkt gefunden haben, dass sie aufhören müssen. Und was dem Film auch so ein bisschen angekreidet wird, es ist so ein bisschen nichts Eigens. Also, nichts Eigens ist jetzt falsch gesagt. Man nimmt so eine Grundstruktur, so die Pretty Woman-Geschichte, Aschenputtel und wie man alle heissen, oder wie sie alle heissen, wo einfach eine aus der Unterschicht an einen reichen Typ herkommt und ja, sich dann daraus die Geschichte entwickelt, dass bei Anora natürlich ein bisschen spannender ist, ist dann das erste Drittel handelt ja so ein bisschen, wie sie ihn kennenlernt, der Oligarch, und das ist dann wirklich so ein bisschen die Pretty Woman-Geschichte, also sie, die sich angeblich verlieben, das weiss man ja nie so genau, ob sie jetzt wirklich ihn verliebt ist oder ob sie einfach ihre Vorteile möchte wahrnehmen, dass sie ihn dann heiratet. Die 2 letzten Drittel, da geht es ja dann darum, dass er, der Typ, den sie geheiratet hat, der Oligarch, so, und der holt dann ab. Und sie muss dann mit diesen Schergen von den Eltern von ihm sich auf die Suche machen, nach ihm, also nach dem Ehemann dieser Pose. Dem Weichei, wo der Fox gesäckelt ist und sie einfach dort hat hocken. Und das ist dann so ein bisschen der Teil, der auch wirklich Spass macht an diesem Film, wenn ihr mich fragt. Aber eben, ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich Material ist für einen Oscar für einen besten Film. Können wir ja dann mal schauen. Gut, ich gehe jetzt mal weiter. Ich gehe jetzt nicht auf jeden so im Detail ein. The Brutalist, der ist gerade frisch angelaufen, die Woche mit dem Adrian Brody und der Felicity Jones, der Guy Pearce, ihre Nebenrolle. Und es geht um einen ungarischen Architekt, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau in die USA auswandert. Bei dem frage ich mich gerade, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Wie gesagt, er läuft erst seit dieser Woche. Und er geht, sage und schreibe, 3 Stunden 35. Oh, Hollywood, das tust du mir an. Logischerweise gehe ich den schauen. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, gerade im Kino ist es für mich manchmal ein bisschen schwierig, sobald ein Film länger als 2 Stunden geht, dann werde ich dann so ein bisschen unleidig, ein bisschen unruhig. Vor allem, wenn es keine Pause hat, wenn man nicht mal ein bisschen aufstehen kann, die Scheiche schnell ein bisschen bewegen und so. Darum weiss ich eben nicht, ob es eine gute Idee ist, den Film zu schauen. ich könnte mir vorstellen, dass er am Schluss der schlechter wegkommt bei mir, als er eigentlich dürft. Einfach nur wegen dieser Länge. Das ist gut möglich. Ich möchte jetzt da nicht zu fest schon voraus urteilen. Das sehen wir dann, wenn es so weit ist. Ich kann es dann an einem anderen Zeitpunkt erzählen. Spätestens, wenn die Oscars verliehen werden, werde ich dann sicher noch das eine oder andere Wort über den Film verlieren. Er soll ja wirklich extrem gut sein, The Brutalist. Ist ja schon über ein bisschen gelobt worden und alles. Ich frage mich einfach, ob der das Jahr wirklich Chancen hat, weil klar, es geht um ein völlig anderes Thema, aber gleich gibt es so Zweiten Weltkrieg, man merkt also gewisse Parallelen zum letztjährigen Sieger Oppenheimer, der in einer ähnlichen Zeit gespielt hat, auch einen Hauptcharakter ins Zentrum gerückt hat, der sich in dieser Welt, klar, gut, man kann jetzt zum Beispiel, man kann jetzt nicht einen ungarischen Architekt mit dem Erfinder von Atombomben gleichstellen, aber einfach so ein bisschen vom Gesühn her von diesen Filmen, also ich habe das Gefühl, vielleicht ist das ein bisschen zu nah an dem dran, wo jetzt letztes Jahr ausgezeichnet wurde. Aber das sei mal dahingestellt. Vielleicht fahren sie ja nochmal genau diese Schiene. Wir werden es sehen. Der nächste auf der Liste ist A Complete Unknown. Das ist das Biopic über Bob Dylan. Zeigt einen gewissen Lebensabschnitt von Bob Dylan. Und den würde ich jetzt schon mal kategorisch ausschließen, dass der gewinnt. Weil wie man so gehört hat, ich habe den noch nicht gesehen, der läuft bei uns noch gar nicht, der kommt dann, glaube ich, Ende Februar raus, also wird der noch länger, für den noch zu schauen vor der Oscar-Verleihung. Aber so wie ich gehört habe, rattert der so ein bisschen die typische Biopic-Formel ab, also die typische Biografie-Formel, wie wir sie in den letzten Jahren schon häufiger gesehen haben, Bohemian Rhapsody, jetzt geht jüngst mit Better Man, also das Biopic über Robbie Williams. Dort sind ja einfach die Speziellen, ich habe ihn nicht gesehen, muss ich jetzt hier vorausschicken, aber das Spezielle an dem ist ja daran, dass Robbie Williams als Aff gezeigt wird, als Aff, der mit Computereffekten generiert wird. Und das ist so ein bisschen speziell an diesem Film. Sollte vielleicht ein bisschen davon ablenken, dass es im Schluss am Ende auch genau nach dem gleichen Schema erzählt wird, in all die Biopics, die wir schon kennen. Ich meine, das hat ja mal, ist ja mal gut gewesen. Dann zumal zum Beispiel, wo Ray ist rausgekommen, dann hat man das Schema noch nicht so kennen. Dann ist Walk the Line gekommen und so weiter und so fort. Aber mittlerweile haben wir so langsam ein bisschen ein Übermass von diesen Biopics. Von ein paar Jahren war ja Elvis nominiert für den Bestfilm und der ist ja rein vom Film her ja auch nicht so gut weggekommen, ist gleich auch für den besten Film nominiert gewesen an den Oscars. Und darum habe ich so ein bisschen das Gefühl, bin ja Complete Unknown. Dem grätscht das so ein bisschen dazwischen, dass er von mir aus gesehen nicht grosse Chancen hat auf einen Oscar. Dann haben wir Conclave. Den habe ich gerade kürzlich noch gesehen, die Woche. Das ist eben einer von denen, den ich jetzt in meinem Kinomarathon die Woche endlich auch nachgeholt habe. Da geht es darum, dass der Papst stirbt. Und dann werden alle Erzbischöfe eingeladen und Kardinäle. Ich kenne mich da nicht so ganz aus mit diesen Bezeichnungen. Aber ihr wisst, was ich meine. Alle die scheinbar etwas zu sagen haben, in römisch-katholischen Kirche, wenn es um Papst geht, werden eingeladen auf Rom, damit man eben die Konklaven abhalten kann. Die Wahl vom neuen Papst. Und das ist so ein bisschen krimimässig angehaucht, basiert auch auf einem Roman vom, ist eben nicht der Thomas Harris. Es ist der, Scheiße, jetzt muss ich jetzt schnell nachschauen. Gottverdell ist ja peinlich, wird mal schlecht vorbereitet, aber so viele Informationen. Robert Harris ist es. Und beauftragt für das Ganze zu überwachen und zu leiten wird der Kardinal Lawrence, gespielt vom Ralph Fiennes. Und es ist noch interessant, das so ein bisschen zu beobachten. Klar ist es ein bisschen überspitzt dargestellt wahrscheinlich, wobei gewisse Sachen auch wirklich so ablaufen. Was da hinten so Deal gemacht wird, du siehst, unter diesen Kardinal und diesen Erzbischöfen hat es natürlich auch so verschiedene Gruppen, je nachdem aus welchem Land das sie kommen. Also haben sich die Englischsprachigen, die sich zusammen, die Italienischsprachigen, dann, die Dunkelhäutigen und so. Und da gibt es so Gruppen und da ist ein verdammtes Deal. Also das hat so fast ein bisschen mafiöse Züge, wie das so ein bisschen abgeht hinter den Kulissen und so. Und um das geht es eigentlich im Endeffekt im Conclave. Was mich an diesem Film ein bisschen gestört hat, also es ist extrem spannend. Ich habe mich ja auch ein bisschen gewehrt, also ein bisschen ziert, sage ich jetzt mal, den Film zu schauen, einfach weil mir die ganze Religionsthematik so aus dem Haus hängt. Ich kann mit dem einfach wirklich nicht viel anfangen. Ich habe da fast vielleicht ein bisschen ungesungen Abneigung dagegen und darum habe ich auch sehr viele Berührungsschwierigkeiten gehabt mit dem Film. Bin jetzt aber gleich schauen, muss sagen, er hat mich über ganz lange Strecken sehr fest unterhalten. Es ist auch schön, dass sie auch Seitenhebe eingebaut haben, so gegen aktuelle Diskussionen rund um die katholische Kirche, wie zum Beispiel Päpste, die sexuellen Missbrauch haben, unter dem Deckel behalten und nicht verraten. Andere Päpste, die eine Hitlerjugendvergangenheit haben und so weiter und so fort. Man merkt da Parallelen zu realen Ereignissen, die sie wirklich stattgefunden haben. Was das Problem ist, gegen Sandy wird so ein bisschen vorausschaubar, was da passiert am Schluss. Habe ich auch den Eindruck gehabt, beziehungsweise habe ich da irgendwann geschmeckt, wo das, wie der Hass läuft und wo das es dann am Schluss hergeht. Aber ja, ist ja wirklich spannender Film gewesen. Ich weiß jetzt einfach nicht, ob es von der Geschichte her wirklich reicht für einen Oscar. Dann kommen wir aus meiner Sicht zu einem sehr spannenden Anwärter. Dune Teil 2 von Denis Villeneuve. Der hat ja die ganze Dune-Geschichte neu verfilmt, nachdem das David Lynch, Rest in Peace an dieser Stelle, habe ich noch gar nicht gesagt, der ist ja vor kurzem gestorben.
Bring out your dead! Bring out your dead!
I feel happy!
Grossartiger Regisseur. Hat aber mit Dune dennoch grossartig abgeschifft. Das ist, glaube ich, sein einzig wirklich Abschiffer gewesen, den er sich geleistet hat in seinem langen und erfüllten Leben als Filmemacher. Soll man ihm mal verzeihen, der kleine Feldtritt mit Dune dann in den 80er Jahren. Auf jeden Fall der Denis Villeneuve, Dune, die Wahnsinns-Science-Fiction-Geschichte neu aufgelegt, die zwei Teile. Jetzt kommen ja dann noch Serie, ich weiß eh was, und gleich noch Fortsetzung. Aber eben, über das mache ich gar nicht reden, da wird einfach wieder ein gutes Tod gemolken, à la Nondredieu, was einfach die Jenseits ist von Gut und Böse. Aber eben jetzt Dune 2, muss ich auch sagen, habe ich immer auch noch nicht gesehen. Beim ersten bin ich im Kino eingeschlafen, bin vielleicht auch nicht ganz so in dieser Verfassung gewesen, für den Film zu schauen. Habe ich schon lange mal nachholen, habe ich nicht gemacht, aber jetzt im Zuge dessen, dass Dune Teil 2 nominiert ist für den besten Film an den Oscars, mache ich sicher noch ein Double Feature vorher, wo ich Dune der erste und der zweite Mal nacheinander schaue. Und was da spannend ist, der ist von vielen Filmliebhaberinnen und Liebhabern, die ich auch in Podcasts oder sonst Filmkritiken verfolge, ist der sehr gelobt worden, weil der hat so viele Top-10-Listen geschafft, wo es um die besten Filme aus dem letzten Jahr ist gegangen und sogar vielfach in den Top 3 gelandet ist. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, warum eigentlich nicht jetzt mal wieder so etwas auszeichnen für den besten Film. Es wäre wieder mal nachher. Also klar, was dagegen spricht, das ist eine Fortsetzung, weil er ja im Endeffekt nicht funktioniert ohne Teil 1. Das Gleiche hätte man aber auch können sagen, Anfang 2000er, wo der dritte Herr der Ringe als bester Film ist ausgezeichnet worden. Von mir aus gesehen ist das kein Argument. Oder Pate 2, der ja in den 70er Jahren bester Film ist worden. Darum, es könnte vielleicht mal wieder eine Zeit sein für eine Fortsetzung als bester Film. Warum nicht? Von mir aus gesehen ist jetzt das einer von den Anwärtern, wo man ernst kann nehmen an diesjährigen Oscar verleihen, obwohl ich den Film selber noch nicht gesehen habe. Vielleicht ändern sich dann meine Prognosen noch, wenn ich den Film gesehen habe. Das dann zum langen Zeitpunkt. Und da kommen wir zum nächsten Film, den ich jetzt würde sehen. Und das ist so das Bärli, das ich so ein bisschen favorisiere, echt von der Chance her. Jetzt nicht persönlich, für dass ich persönlich wirklich eine Meinung abgeben kann, muss ich zuerst die ganze Liste noch durchackern. Aber die zwei einfach rein so von Art und Weise her, wie die Oscar Academy funktioniert und wenn man so ein bisschen auf die letzten Jahre schaut, was auch ein bisschen gewonnen hat und so, da könnte es sein, dass entweder Dune Part 2 oder eben der nächste könnte gewinnen, und das ist Emilia Perez. Ihr habt gewusst, irgendwann kommt es sicher zu dem Film, wenn ihr jetzt ein bisschen verfolgt habt, was in der letzten Zeit so passiert ist. Das ist ja einer von diesen Top-Kandidaten. Ja, bei den Golden Globes abgeräumt, hat jetzt 13 Nominationen bekommen. Das ist das meiste, wo jemals ein ausländischer Film an den Oscars eine Nomination bekommen hat. Hat die anderen Rekordhalter, Roma im 2019 oder Crouching Tiger, Hidden Dragon 2001 abgelöst. Wie gesagt, mit 13 Nominationen. Für die, die es nicht wissen, es geht um einen mexikanischen Drogenboss, der eine Geschlechtsumwandlung machen möchte. Und das Ganze ist als Musical umgesetzt. Viel mehr möchte ich nicht verraten. Ja, der Film geht heute, wo die Podcast-Aufnahme stattfindet, vorher noch geschaut. Und es ist eine sehr interessante Herangehensweise an das Thema, dass man den mexikanischen Drogenkrieg als einerseits augenzwinkend das Musical umsetzt, andererseits aber der auch gleich todernste Inhalte hat, hat mir jetzt gedacht beim Schauen. Offenbar hat man das in Mexiko nicht so gesehen, weil es hat scheinbar recht Gegenwind gegeben gegen den Film Emilia Perez. Eine mexikanische Journalistin hat zum Beispiel auf der Plattform X geschrieben, es sind Stereotypen, die da bedient werden, Ignoranz, mangelnder Respekt und Ausnützung von einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt. Also das ist nur so ein Beispiel und da hat es noch ganz viele andere Stimmen gegeben, die dem Film nicht so positiv gegenüberstehen. Ich habe mich dann gefragt, ist es wirklich so schlimm? Weil aus meiner Sicht wird das Thema, das mit dieser Drogenthematik zu Mexiko, dem Drogenkrieg, wo extrem viel Tote zur Folge hat, permanent. Das wird so stiefmütterlich behandelt. Das taucht zwar immer wieder ein bisschen auf in Hollywood, aber von mir aus gesehen, wenn man es so vergleicht mit dem Zweiten Weltkrieg, wo ja alle Jahre immer wieder in gewissen Art und Weise Thema ist im Kino, wird so ein mit mexikanischen Drogenkrieg, der wird immer so ein bisschen unter den Teppich gewischt. Und darum habe ich es irgendwie schön gefunden, dass das Thema mal wieder dank einem Film so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und mal abgesehen davon, so von wegen mangelnder Respekt und Ausnützung. Also, hat man das beim Zweiten Weltkrieg schon gemacht und dort hat man es witzig gefunden. Ich meine, The Producers, ein gutes Beispiel, war ja auch ein Musical, wo die ganze Hitler-Thematik auf die Chippe nimmt. Dann Er ist wieder da, wo ja auf einem deutschen Buch basiert. Oder Jojo Rabbit, ein jüngeres Beispiel aus der Vergangenheit. Also ich finde, man darf das Thema auch mit Augenzwinkern aufgreifen. Kommt dazu, was ich jetzt noch muss sagen, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, dass ich den Eindruck überhaupt nicht hatte, dass das mit mangelndem Respekt aufgenommen wird. Also, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Also klar hat man die Musical-Elemente eingebaut und so. Was von mir aus gesehen auch ein bisschen ein Gimmick ist. Ich habe mich auch zwischendurch gefragt, ist es jetzt wirklich nötig gewesen? Aber vielleicht gibt die Geschichte an sich halt einfach nicht genug her, dass man da einen abendfüllenden Spielfilm daraus machen konnte. Und durch die Musical-Einlagen, die es hat, kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber irgendwie habe ich es noch so lustig, lustig ist eben das falsche Wort, habe ich es irgendwie noch so eine interessante Art und Weise gefunden, ein so düsteres Thema aufzugreifen. Und vor allem ist sehr viel in diesen Film hineinverpackt, für das die Geschichte an sich relativ plump ist. Aber hat viele Sachen, die da reinfließen, kommt da noch dazu, dass mir die Musical-Nummer ist jetzt musikalisch nicht Top-Shot, also da haben wir das schon anders gehört, aber zumindest haben sie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gehört habe, als ich den Film geschaut habe, sie das Stück extra geschrieben für das Musical, für den Musical-Thriller. Und das möchte ich ihnen schon sehr hoch anrechnen. Ja, schauen auf die Joker Folia 2. Ich denke schon rein aus dem Grund, weil es wieder so ein bisschen, es gibt für mich so ein bisschen die richtig Everything, Everywhere, All at Once. Echt so ein bisschen etwas, was aus dem Rahmen ausbricht. So ein bisschen vom normalen, filmischen Schaffen. Ich meine, das haben wir jetzt mit Oppenheimer letztes Jahr halt ein bisschen gehabt. Ich meine, klar, Christopher Nolan macht immer so ein bisschen sein eigenes Ding draus, aber im Endeffekt ist es gleich halt einfach eine Biografie gewesen über einen Typ. Und hier hat man jetzt schon wieder so einen kleinen kreativeren Ansatz, wie man ein Thema aufgreifen kann. Eben, eine ganze Transgender-Thematik, die reinfließt, dann haben wir Musical-Sachen und so weiter und so fort. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass Emilia Perez einer von den zwei heißen Anwärter ist für den besten Film an den Oscars, zusammen mit Dune Part 2. So, gehen wir weiter. I'm Still Here. Das ist ein Film aus Brasilien, der von einer Frau handelt, von einem Politiker, spielt während der 70er Jahre Militärdiktatur. Ihr Mann verschwindet dann plötzlich und sie macht sich auf die Suche nach ihm. Das ist so ein bisschen die Dramahandlung von diesem Film. Viel mehr habe ich noch nicht herausgefunden. Und ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht, ob der bei uns schon anläuft, bevor die Oscar-Verleihung ist. Fände ich ein bisschen schade, weil er klingt sehr spannend. Die Hauptdarstellerin aus diesem Film, die ist auch nominiert für Oscar als die beste Hauptrolle. Also für die beste Schauspielerin, aber dazu komme ich dann auch noch. Was jetzt bei diesem Film so ein bisschen dagegen spricht, gut, das könnte man bei Emilia Perez eben auch sagen, der ist auch nominiert als besten ausländischen Film. Und das haben wir ja vor zwei Jahren schon gehabt, glaube ich, bei «Im Westen nichts Neues». Der deutsche Film, der für den besten Film ist nominiert und gleichzeitig auch für den besten ausländischen Film. Er hat sie ja dann gewonnen für den besten ausländischen Film. Und ich habe eben manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so, so ein bisschen die Ausrede, dass man den Film wie gleich ja auch berücksichtigt hat, als besten Film, halt einfach nicht in der Hauptkategorie, sondern halt in der ausländischen Filmkategorie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem Still hier auch passiert. Jetzt könntet ihr natürlich argumentieren, dass das bei Emilia Perez auch genauso der Fall könnte sein. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, auf was das rausläuft. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr auf der Seite, dass Emilia Perez am Schluss wirklich den besten Film gewinnt. Aber ja, wir werden es sehen. Gut, jetzt haben wir noch drei auf der Liste. Nickel Boys wäre noch einer. Von dem habe ich ehrlich gesagt, bevor die Liste rauskam, noch gar nichts gehört. Der spielt in den 60er Jahren, geht um zwei junge Afroamerikaner, die sich in ihrer Besserungsanstalt in Florida kennenlernen. Und er kommt da noch etwas aus über die Besserungsanstalt. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, für die, die den Film noch schauen möchten. Keine Ahnung. Hat für mich so ein bisschen der Vibe American Fiction, der ja letztes Jahr nominiert war, oder der andere da, der Past Lives, wo für mich nett war, auf dieser Liste zu sehen, aber wo von mir aus gesehen von Anfang an keine Chance hatte, dass sie dann wirklich ausgezeichnet werden. Das ist so ein bisschen für die Vielfalt auf dieser Liste mit 10 Nominierten halt einfach ein bisschen zu wahren. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich tönen, aber das merkt man einfach in den letzten Jahren immer wieder, dass die Academy so ein bisschen aus Verlegenheit, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, gewisse Filme auf die Liste nicht echt, damit sie sich rechtfertigen können. Hey, wir haben ja geschaut, dass wir möglichst alles ein bisschen berücksichtigen können. Und durch das landen eben so Sachen auf dieser Liste, wo ich eben, wie nicht weiss, vielleicht ist das ja ein Meisterwerk, der hat bei uns, beziehungsweise habe ich es nicht herausgefunden, ob der bei uns in den Kinos überhaupt startet. Jetzt, wo er nominiert ist, ist natürlich die Chance gross. Aber eben, wie gesagt, bei uns Nickel Boys, bin ich gespannt, was der wirklich zu bieten hat. Dann haben wir The Substance, über den habe ich auch schon kurz geredet, die Geschichte mit der Demi Moore, die einen alternden Hollywood-Star spielt, die Möglichkeit bekommt, sich mit ihrem jüngeren Ich abzuwechseln. Besser gesagt, wo ja dann am Schluss nicht so wahnsinnig gut rauskommt. Wer hat es gedacht? Ist ein netter Film gewesen, aber ein bisschen belanglos. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der, bester Film. Was jetzt Demi Moore angeht, ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber da kommen wir später sicher noch dazu. Aber The Substance sehe ich jetzt nicht unbedingt als besten Film. Und am Schluss hatten wir noch ganz spannend Wicked. Das Musical, das gerade vor kurzem rausgekommen ist, glaube ich, eine Fortsetzung oder eine Vorgeschichte von Der Zauberer von Oz. Da ist jetzt, gebe ich es jetzt ehrlich zu, den habe ich auch nicht gesehen. Der ist ja jetzt vor kurzem im Kino gelaufen. Ich bin halt nicht so der grösste Musical-Fan. Darum habe ich mir den noch geschenkt, bis ich eben die Liste gesehen und gewusst habe, den muss ich sicher auch noch schauen. Aber dort frage ich mich auch, ist das wirklich Stoff für einen Oscar als besten Film? Basiert ja auf einem Musical, was es schon gibt. Gut, ich meine, wenn es gut umgesetzt ist. Also, es sind schon andere Sachen als beste Film ausgezeichnet worden. Ist ja da auf Departed, wo ja eigentlich ein Remake ist von einem Film aus dem asiatischen Raum, wo ich eins zu eins nochmal die gleiche Geschichte erzählt hat. Aber eben, ich frage mich, ob bei Wicked, hat man jetzt echt da die Liste noch vorbekommen? Keine Ahnung. Und dann kommt noch dazu bei Wicked, dass das ja der erste Teil ist. Da kommt ja noch mehr jetzt in Zukunft. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich noch warten, so wie sie das bei Herr der Ring auch schon gemacht haben. So, schauen wir doch zuerst mal so, wie die Geschichte am Schluss abgerundet wird. Und wenn das in sich gut aufgebaut war mit den verschiedenen Teilen, wo man die Geschichte erzählt hat oder hat wollen erzählen, gut abgerundet wird, dann wird es dann gewürdigt. Und dann gibt es dann vielleicht Oscar, aber ich denke, mit dem ersten Teil ist das noch nicht so weit. Darum nochmal zurück zu Dune Part 2. Die Geschichte ist ja in dem Sinn abgeschlossen. Und wenn, darum könnte es eben sein, dass es vielleicht dort den Oscar geht. Also eben, ihr habt es jetzt gehört. Ich bin extrem irgendwie etwas am Umgehen hier, merke ich. Aber das ist, weil es mir so schwer fällt, zu sagen, wer könnte jetzt hier gewinnen. Aber es sind jetzt gleich die zwei, die ich gesagt habe, die rausstechen. Dune Part 2 und Emilia Perez. Ich wette ein paar Tage darauf, dass einer von diesen beiden gewinnt. So, nächste Kategorie bitte. Und dann wären wir bei der Kategorie «Beste Regie» angekommen. Da sind nominiert Jacques Audiard für Emilia Perez, Sean Baker für Anora, Brady Corbett für «The Brutalist», Coralie Farget. Das ist eben genau das Problem für «The Substance». Ich weiss nie genau, wie mir ihr Nachnamen ausspricht. Aber sicher Coralie zum Vornamen und James Mangold für «The Bob Dylan Biopic A Complete Unknown. Die sind alle vorhin schon erwähnt worden, also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich eben den Brutalist noch nicht gesehen habe, Complete Unknown eben auch noch nicht. Die anderen drei weiss ich. Ich denke jetzt mal, dass The Substance hier auch wieder rausgeht, weil zwar eben, wie gesagt, nett ist und auch schön inszeniert, aber im Endeffekt, von mir aus gesehen, auch nicht für die beste Regie das verdient hat. Das gleiche gilt für Sean Baker mit Nora. Da sehe ich schon immer noch am ehesten Emilia Perret, also dass der Jacques Audiard den Oscar gewinnt. Er hat ja auch schon etliche Filme gemacht. Ich glaube, mittlerweile ist es sein 10. Film, wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnte also gut sein, dass man ihn jetzt mal mit dem goldigen Männchen würdigt. Aber ja, wirklich sagen kann ich es, glaube ich, erst, wenn ich The Brutalist und The Complete Unknown habe gesehen. Wobei ich jetzt schon sagen kann, ich habe das Gefühl, Complete Unknown, jetzt schon mit allem, was ich mitbekommen habe, dass es eben gleich so die typische Struktur von einem Biopic verfolgt. James Mangold ist ein guter Regisseur, der hat ja schon mit dem Walk the Line dann gezeigt, dass er das Leben von einem Musiker wahnsinnig gut kann verfilmen. Aber ich glaube, es wird sich hier entscheiden zwischen Jacques Audiard und Brady Corbett für The Brutalist. Die zwei werden es dann wahrscheinlich untereinander ausmachen. Darum, nächste Kategorie. Hauptdarsteller. Da haben wir wieder fast nur solche, die wir schon erwähnt haben, mit ein paar neuen Zugängen. Wir haben Adrian Brody in The Brutalist, von dem ich aber noch nicht viel dazu sagen kann. Ausser das, was ich im Trailer gesehen und was ich gehört habe. Muss ja wahnsinnig gut sein, was er da leistet. Timothy Chalamet als Bob Dylan in A Complete Unknown, wo, glaubst du, wenn man den Film anschaut, das ist, was am meisten raussticht. Ohne den wäre, glaube ich, der Film gar nicht so sehenswert. Also, habe ich mir sagen, weiß ich jetzt noch nicht. Da kann ich auch noch nicht viel dazu sagen. Dann Coleman Domingo in Sing Sing. Das ist ein Film, den ich noch nicht erwähnt habe. Da geht es um eine Gruppe, eine Theatergruppe im Knast Sing Sing. Da habe ich vor kurzem einen Trailer gesehen. Sieht interessant aus. Und der Coleman Domingo soll wahnsinnig gut Schauspieler in diesem Film. Sing Sing weiss ich auch nicht, wie der bei uns startet im Kino. Da habe ich auch noch keinen Starttermin gesehen. Bin ich gespannt. Dann haben wir den Ralph Fiennes für Conclave, den ich vorhin erzählt habe, die Papstwahlgeschichte. Ralph Fiennes natürlich eine Grösse. Britischer Schauspieler kennt man schon seit Jahrzehnten, ist der einfach eine sichere Nummer. Für Conclave würde ich persönlich ihm jetzt keinen Oscar geben. Er macht zwar wie immer eine souveräne Leistung, aber es hat jetzt nichts gegeben, wo ich finde, da hat er sich jetzt sehr aus dem Leib geschauspielert, wo er mich so wirklich boah, vom Stuhl gehauen hat. Darum, glaube ich eher nicht. Und der letzte da in dieser Runde wäre Sebastian Stan für «The Apprentice», also die Trump-Geschichte, wo ja die Zeit von Trump, wo er so zum Obermacher wurde, ist 70er, 80er so ein bisschen beleuchtet. Da habe ich ja kurz so angesprochen, Endjahresepisode von der Filmsünder hier. Und ich habe ja gesagt, dass, wie krass dass ich es gefunden habe, dass ich irgendwann den Sebastian Stan nicht mehr habe gesehen, sondern ich wirklich den Donald Trump als junger Mann. Ist nicht allen so gegangen, sei mal noch so am Rande erwähnt, andere haben gefunden, sie hätten das Problem gehabt, dass sie eben immer den Sebastian Stan haben gesehen und nie den Trump. Ich habe gefunden, er hat eine wahnsinnig gute Leistung abgeliefert dort. Und darum, ja, es gibt bei mir hier drei Anwärter. Also ich habe definitiv gesagt, Sebastian Stan wäre von mir aus gesehen einer, der es verdient hat. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich der Timothy Chalamet oder der Adrian Brody werden. Bin ich mir noch nicht sicher, weil ich die beiden Filme noch nicht gesehen habe, aber echt so rein von den Vorschusslorbeeren, die es gegeben hat, könnte es einer von diesen beiden sein. Wobei eben der Coleman Domingo sehr gerühmt wird. Ja, da lasse ich es ehrlich gesagt wirklich noch ein bisschen offen. Wenn ich wirklich ausschließe, ist Ralph Fiennes. Da habe ich das Gefühl, das war jetzt zu wenig der Kick gewesen in diesem Schauspiel, für das man ihm da für die Rolle einen Oscar müsste geben. Hey, aber vielleicht wird ja überrascht, wer weiß. Schauen wir weiter. Beste Schauspielerin. Ja, du mal den Film wechseln, damit du kannst fotografieren. Beste Schauspielerin, Hauptrolle, Cynthia Erivo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Für den Wicked, für das Musical, das ich vorhin schon gesagt habe, ist nominiert. Kann ich noch nicht viel dazu sagen, weil ich den Film wirklich noch nicht gesehen habe. Weder ein Trailer noch irgendetwas. Kommt dann später noch. Dann haben wir Carla Sofia Gascón für Emilia Perez. Das ist die Hauptdarstellerin. ich glaube, lasst mich nicht lügen, die erste Transgender-Darstellerin, die für einen Oscar nominiert ist, oder auch sicher eine von den ersten. Sie spielt Hauptrolle. Logisch, ist wahrscheinlich für die beste Hauptrolle bei den Frauen nominiert. Ja, macht natürlich einen guten Job, aber von mir aus gesehen ist jetzt das so ein bisschen ähnlich wie beim Ralph Fiennes. Wobei, beim Ralph Fiennes hat man schon ein bisschen mehr mitbekommen, was der so gemacht hat. Bieren. Es ist eine solide Leistung, aber es ist jetzt kein Moment gegeben, wo ich so gedacht habe, boah, die spielt sich jetzt wirklich sehr aus dem Leib. Darum vielleicht eher weniger. Wobei, dort ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, oder möchte man wie ein Zeichen setzen, wenn es mir einen Oscar gibt? Das wäre natürlich auch möglich. Aber von mir aus gesehen, rein vom Schauspielerischen her, würde es jetzt eher nicht unbedingt geben, auch wenn ich schaue, was sonst noch ist. Nein, aber ganz spannend, Mikey Madison als Anora. Dort habe ich ein kleines ähnliches Problem, wie jetzt schon angesprochen. Die kenne ich vor allem jetzt aus drei Rollen. Ich habe sie gesehen beim Scream, also beim fünften Scream, wo ja nur ein Scream-Case hat. Dann bei Once Upon a Time in Hollywood hat sie mitgespielt und jetzt Anora. Und mir denke ich, klar, das sind alles verschiedene Figuren, aber mir denkt, sie macht es sehr, man kauft ihr das immer ab, aber von mir aus gesehen ist es immer so ein bisschen ähnlich angelegt. Also es ist jetzt auch nichts, wo ich, es hat wirklich coole Sequenzen gegeben, auch bei Nora, wo ich wirklich müsste sagen, man, die macht das wirklich super, aber es hat auch nichts gegeben, wo ich so sagen, boah, das ist jetzt die schauspielerische Leistung. Das müsste man jetzt wirklich mit dem Oscar auszeichnen, weil so etwas hat man sonst das Jahr nicht gesehen. Oder letztes Jahr beziehungsweise. Darum würde ich sagen, leider auch nicht. Dann haben wir natürlich die, die alle schon darauf spekulieren, dass sie ihn bekommt, einfach rein für das, was sie im Moment so repräsentiert, das ist Demi Moore für The Substance. Die hat ja schon etliche Preise gewonnen jetzt gerade für die Rolle und es kann gut sein, dass man sie mit dem Oscar würdigt, eben schon nur, weil ja Hollywood den Ruf hat, ältere Darstellerinnen einfach links zu liegen, während es bei den Männern das Alter überhaupt keine Rolle spielt. Die können bis ins höhere Alter immer wieder gecastet werden, werden ja sogar manchmal sogar bezeichnet als die werden immer wie bessere Eltern, oder wie eine gute Wein älter, umso reifer. Und bei der Frau ist das immer ein bisschen anders gewesen. Und das könnte gut sein, dass man das Zeichen setzt. Demi Moore hat aber auch wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Also wenn sie den Oscar bekommt, würde ich nicht sagen, das ist nur so ein Entschuldigungspreis, den man jetzt da geht, so ein bisschen Verlegenheitspreis, den man da geht. Nein, ich finde, sie hat noch verdient. Und wahrscheinlich wird sie es dann auch noch. Bei letzter kann ich es eben nicht sagen, weil ich den Film noch nicht da gesehen. Das wäre Fernanda Torres für «I'm Still Here», eben der brasilianische Film, der in den 70er Jahren spielt, während der Militärdiktatur. Da muss ich jetzt erst noch schauen, für das können zu sagen. Aber jetzt bei denen ist es wirklich noch ein schwierig zu sagen, wer da wirklich gewinnt. Aber ich denke, dass Demi Moore hier auch das Rennen wird machen. Einfach schon nur, ja, eben für das, was jetzt sehr gestanden ist im letzten halben Jahr mit dem ganzen Trubel um die Substance und so. Also von dem her, wäre es von mir aus gesehen auch verdient. Dann sind wir bei den besten Nebendarsteller angekommen. Und ich musste schmunzeln, dass der es geschafft hat, weil der ja bei mir auch schon als bester Charakter ist auf der Liste war beim Endjahres-Podcast. Der Jura Borisov, russischer Schauspieler, der bei einer Nora mitspielt. Und der hat ja schon ist einer von diesen dödeligen kleinkriminellen Schergen von den Eltern vom Oligarchensohn. Der ist ja zuerst so ein bisschen, aber wird ja dann immer wie zutraulicher und sympathischer. Und hat das mit so einem gewissen Charme gemacht, der Typ. Das ist echt ein sympathischer Sieg. Irgendwie möchte ich es dem gönnen. Also, das wäre so ein bisschen mein Herzenswunsch, dass man den auszeichnet. Oder wäre es gewesen? Ich muss sagen, der nächste ist bei mir auch ganz hoch im Kurs. Und das ist der Kieran Culkin, der Bruder von Macaulay Culkin, für die nicht wissen, der Kevin allein zu Hause. Wobei der Kieran Culkin mittlerweile die viel größere Nummer ist in Hollywood. Der hat bei Fargo mitgespielt, in der zweiten Staffel. Hat sonst noch ein paar Rollen gehabt. Jetzt hat er auch eine wunderbare Rolle im Film A Real Pain, wo der Jesse Eisenberg Regie geführt hat. Ja, das ist der Typ, wo irgendwie nie alt wird. Habe ich auch ein bisschen schmunzeln. Jetzt in diesem Film hat er eben Regie geführt, spielt das eben mit, der Jesse Eisenberg. Und der ist, glaube ich, Ende 30er und so und spielt den Familienvater, der Kinder daheim hat und so. Das kauft mir wirklich nicht ab, wenn immer noch aussieht wie ein Bub. Das war so witzig. Und der Kieran Culkin spielt sein Cousin. Und die beiden Cousins, die treffen sich für einen Trip zu machen auf Polen, weil ihre Großmutter vor kurzem ist gestorben und sie ursprünglich aus Polen kommt, wo dann zumal geflüchtet ist vor dem Nazi-Regime im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wollen die beiden Cousins, weil der Kieran Culkin hat eine gute, sehr gute Beziehung zu seiner Grossmutter. Die sich die zwei Cousins wieder mal zusammen, die quasi auch zusammen aufgewachsen sind, also ein bisschen wie sie Brüche, aber wie es halt so ist, sich dann später aus den Augen verloren, die sich zusammen auf Polen, machen dort eine Tour mit, so eine offizielle Touri-Tour, wo sie mit ein paar anderen noch umreisen, bis sie dann kurz, bevor die Tour fertig ist, dann auf eigene Fuß zum Haus gehen, wo die Grossmutter früher gewohnt hat. Und das ist so eine schöne Film. Ich habe den jetzt auch diese Woche gesehen und ich muss sagen, das ist jetzt wieder einer von denen, der so eine Kategorie gehört, wie die Outrun, die ich letztes Jahr besprochen habe. Wo ich nicht genau kann sagen, warum das mich den so berührt hat. Weil es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Es geht nur darum, dass man zwei Typen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben, früher mal waren wie die besten Freunde oder vielleicht sogar Brüche, so wieder ein bisschen zusammenfinden müssen. Beide haben so ein bisschen ihre Probleme, die sie damit kämpfen und so. Dann kommt noch die andere die Gruppe dazu, wo sie mit drunter weg sind, wo ganz verschiedene Charaktere dabei sind. Und im Endeffekt schaut man nur zu, wie die echt so die Tour machen durch das Polen von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten Reise. Und man sieht so ein bisschen, was mit diesen Figuren so ein bisschen passiert, wie sie sich fühlen und so. Und irgendwie habe ich das so schön gefunden. Das ist so auf eine Art und Weise eigentlich belanglos, aber gleich sehr bedeutungsschwanger, jetzt aber in einem positiven Sinn. Und ich habe gemerkt, ich habe es auch einfach gerne, Menschen zuzuschauen, wenn sie irgendeine Reise, also im übertragenen Sinn, eine persönliche Reise, Selbstfindungsreise vielleicht auch ein bisschen machen, zum schauen, was mit diesen Menschen passiert. Und ich finde das wunderbar umgesetzt. Das ist wirklich schon eines der grossen Highlights von diesem Jahr, Real Pain. Ich sehe auch, warum es jetzt auch nicht als bester Film ist nominiert worden, weil, wie gesagt, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so bahnbrechend und erzählt jetzt nicht viel Neues. Es hat mich an diesen Stellen jetzt mich so ein bisschen an Before Sunrise erinnert, an den Film mit dem Ethan Hawke und der Julie Delpy, die sich ja zu Wien treffen per Zufall. Sie kennen sich nicht und dann verbringen sie eine Nacht zusammen, also sie sind zusammen unterwegs die ganze Nacht und gehen so von einem Ort zum nächsten. Und so ähnlich ist Real Pain ein bisschen. Und Kieran Culkin, der jetzt eben der eine von diesen Cousins spielt, der ist nominiert für einen Oscar, hat auch schon den Golden Globe gewonnen und ich finde, der macht wirklich einen super Job. Und zusammen mit Miura Borisov sind das so meine zwei heimlichen Favoriten. Ich möchte es beiden genau gleich gönnen, wenn sie Oscar gewinnen. Darum, echt die zwei, also es war wirklich köstlich gewesen. Dann haben wir einen, der noch vor einem älteren Garten der nominiert ist, der Edward Norton, der spielt die Ich kann das nicht sagen. Der spielt die A Complete Unknown mit. Also beim Bob Dylan Biopic habe ich eben, wie gesagt, nicht gesehen. Edward Norton ist immer Garant eigentlich für gutes Schauspiel. Keine Ahnung. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Einfach so aus dem Buch raus. Nehmen wir Guy Pearce für The Brutalist, da sage ich dir mehr dazu, in den Film gesehen. Und Jeremy Strong in The Apprentice, der spielt der Anwalt, der Korn, wo der Trump so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Und dem seine Darstellung ist ja sehr gelobt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht. Er hat es wirklich gut gemacht, aber für mich ist es auch ein bisschen zu wenig rausgestochen. Er hat so ein bisschen ein bestimmtes Schema gehabt, wie die Rolle so ist angegangen, aber ist dann einfach so ein auf dem soliden Level durch den ganzen Film durchgekommen, aber es hat von mir aus gesehen dort auch nicht wirklich einen Ausreißer gegen Ufer, wo ich auch sagen musste, boah, das hat mich jetzt vom Stühle gehauen. Darum, wie gesagt, ich sehe im Moment vor allem der Jura Borisov, einfach weil ich es mir gönnen und vielleicht vor Leistung haben wir noch ein bisschen mehr der Kieran Culkin in dieser Kategorie. So, dann kommen wir jetzt noch zur letzten Kategorie von den Big Six. Und da wären wir bei den besten Nebendarstellerinnen gelandet. Und hier wird es für mich, glaube ich, ein bisschen schwierig, da schon eine Prognose zu stellen, weil ich da relativ viel noch nicht gesehen habe. Wir haben Monica Barbaro, die nominiert ist, auch wieder für Complete Unknown. Dann haben wir Ariana Grande, die ja eigentlich Sängerin ist, also Musikerin vor allem. Ich weiß gar nicht, wie schauspielerisch die schon unterwegs war. Auf jeden Fall hat die bei Wicked mitgespielt, bei dem Musical, den ich aber auch noch nicht gesehen habe. Darum sage ich jetzt hier noch nicht viel dazu. Felicity Jones bei The Brutalist, wieder einmal, wo ich sehr gespannt bin, was sie für eine Leistung abliefert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen das Äquivalent wird zu Emily Blunt letztes Jahr. Die war ja für Oppenheimer nominiert gewesen. Hat ja dann nicht gewonnen. Und Felicity Jones ist jetzt so gelobt worden, schon von der Brutalist, dass ich ihr schon jetzt, bevor ich den Film mal sehe, gewisse Chancen einräume. Aber ich möchte mich jetzt da nicht zu fest auf Test rauslassen. Dann mit Isabella Rossellini, grosse Schauspielerin, die man ja unter anderem kennt aus dem David Lynch-Film Wild at Heart. Oder ich lustigerweise kenne sie aus einem, ist das, glaube ich, eine Fernsehverfilmung von Odysseus-Geschichte. Da hat sie auch mitgespielt, von dort kenne ich sie vor allem. Aber eben natürlich unbestritten eine grossartige Schauspielerin. Sie ist nominiert für Conclave, für die Papstgeschichte. Da würde ich jetzt sagen, obwohl sie eine gute Präsenz hat in diesem Film, kommt sie mir ein bisschen zu wenig zum Zug, für das man könnte sagen, mal, ey, du hast jetzt den Oscar als beste Nebendarstellerin verdient. Da hätte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr müssen sehen. Sie kommt auch relativ wenig vor in diesem Film. Die Szenen, die sie hätte, sind auch wieder, ähnlich wie der Jeremy Strong bei The Apprentice, auf einem relativ soliden Level. Und so zieht es sich durch den ganzen Film. Aber es hat dort auch nichts, was so raussticht, von mir aus gesehen. Was ich ein bisschen schade gefunden, aber eben, es war so cool, gewesen, die wieder mal zu sehen, schon ewig nicht mehr gesehen. Darum habe ich es fast ein bisschen schade gefunden, ist sie nicht mehr zur Geltung gekommen in diesem Film. Und darum würde ich sagen, ja, beste Nebendarstellerin vielleicht eher nicht. Und dann haben wir am Schluss Zoe Saldana, würde Damis sagen. Ich glaube, auf Spanisch würde man auch eher sagen Zoe Saldana für Emilia Pérez. Von ihr habe ich noch gar nicht geredet vorher. Sie ist die Anwältin, die engagiert wird für diesen Drogen Boss, dem Mexikanischen zu helfen, das zu organisieren, dass er die Geschlechtsumwandlung machen kann. Und sie hat auch eine verdammt geile Gesangseinlage in diesem Film. Und sie tanzt wahnsinnig gut, muss ich jetzt auch noch sagen. Also, ich bin eh ein kleiner Fan von ihr, von Zoe Saldana, einfach schon nur wegen ihrer Rolle als Gamora in Guardians of the Galaxy, also in Guardians of the Galaxy Trilogie und in den Avengers-Filmen. Aber sonst, ja, da bin ich jetzt, glaube ich, nicht ganz objektiv. Ich möchte ihr es sehr gönnen, wenn sie wieder einen Film gewinnen würde. Ich glaube, sie ist jetzt nicht so die heisse Anwärterin, aber mir hat es echt gedacht, dass sie da für eine Spagat schafft, das Schauspiel, ist jetzt vielleicht nicht das allerstärkste. Da muss ich jetzt schauen, was die anderen noch geleistet haben, die ich noch nicht gesehen habe. Aber rein schon nur der Wechsel zwischen Schauspiel, dann Tanzen, Singen, sie hat vor allem eine verdammt gute Stimme, das habe ich auch nicht gewusst. Also darum, so ein bisschen, wenn man das Zusammenspiel anschaut, warum nicht? Aber eben, das könnte man dann bei Ariana Grande vielleicht genauso sagen, bei Wicked oder meine, vielleicht reisst Felicity Jones so raus bei The Brutalist, dass der eine von denen muss gewinnen. Oder vielleicht eben Monica Barbaro, wer weiß es. Eben, die drei Filme muss ich noch schauen. Darum sage ich jetzt mal da nicht viel mehr dazu. So, Big Six hätten wir durch, jetzt mache ich es kurz. Ich habe schon viel zu viel geredet, wieder ein ist. Wir haben ja dann noch 17 andere Kategorien, die auch noch nominiert sind. Zum Beispiel die besten drei Bücher, die adaptierten drei Bücher oder die besten originalen drei Bücher. Da sind ja wieder die üblichen Verdächtigen, sind dann Complete Unknown, also Bob Dylan, Story Conclave ist dabei, Emilia Pérez, Nickel Boys und Sing Sing wäre beim adaptierten drei Buch, wobei ich es noch lustig finde. Emilia Pérez ist ja, also ist ja nicht wirklich adaptiert. Die haben, glaube ich, einfach eine Sequenz aus einem Buch genommen, also ein Kapitel, wo es, glaube ich, darum geht, um einen Drogendealer, der möchte eine Geschlechtsumwandlung machen und der Regisseur hat einfach die Idee genommen und dann in das Musical umgewandelt. Darum weiss ich nicht, wie adaptiert dass man da darf sein. Dann müsste ich eigentlich strengerweise auch September 5 als adaptiertes Drehbuch anschauen. Schnell Klammer auf, September 5 handelt vom Terroranschlag während der Olympischen Spiele 1972 in München. Mögen mich vielleicht erinnern. Und der ist jetzt zum Beispiel nominiert als bestes Original-Drehbuch. Wo man so ein bisschen streiten kann. Also, wenn das eine adaptiert ist, ist das eigentlich auch adaptiert. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall sind noch andere nominiert dort beim Original-Drehbuch. Nora zum Beispiel, The Brutalist, The Real Pain. A Real Pain, eben wie gesagt. Einer von schon meinen Herzensfilmen dieses Jahr mit diesen beiden Cousins, die durch Polen reisen. Wie gesagt, September 5 und The Substance werden dort auch nominiert. Ich glaube, es hat ja an diversen Preisverleihungen schon für das beste Drehbuch gewonnen. Dann kommen wir zu einer spannenden Kategorie. Best Animationsfilm. Da habe ich leider bis jetzt nur einen gesehen. Und das ist Flow. Das ist ein ganz herziger Film. Das ist ein belgisch lettisch-französische Koproduktion, wenn es mir recht ist. Und handelt eigentlich so von einer postapokalyptischen Welt. Also es hat offenbar hat's Flutkatastrophen gegeben. Es hat keine Menschen mehr und nur noch Tiere. Aber nicht nur Wildtiere, sondern eben auch so Haustiere, so Katzenhünger und Wildtiere eben dann gleich auch irgendwelche Vögel und alles. Und man verfolgt eigentlich quasi so eine frühere Hauskatze auf dem Weg durch die postapokalyptische Welt. Und das ist unherzig gemacht, dann schon vom Animationsstil, ich weiß nicht genau, wie man dem sagt. Und was noch dazu kommt, die Tiere sind in Anführungszeichen ziemlich realitätsnah. Also sie reden nicht, so wie man das aus Disney-Filmen kennt, dass die Tiere plötzlich schnurren, sondern die kommunizieren eigentlich nur ihren tierischen Geräusch. Also Katze miaut nur, die Runde baut nur, die Vögel machen irgendwelche Vogelgeräusche. Und auch sonst verhalten sie sich, ja, Anführungszeichen, eben wirklich eher so wie richtige Tiere und nicht wie vermenschlichte Tiere. Und das war wirklich sehr schön gewesen, da muss ich sagen, habe ich jetzt die Woche gesehen. Und das ist auch mal cool, wenn man mal so 90 Minuten so in einem Film hockt, vielleicht nicht geschnurrt wird. Musik hat es natürlich und so und auch Soundeffekte und alles, aber das ist jetzt mal wirklich etwas Neues gewesen. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass es einfach schon aus diesem Grund gewinnt. Wer auch noch heiß Anwärter ist, ist Inside Out 2. Alles steht Kopf 2. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Dann der, den ich, ja, das tut mir jetzt noch ein bisschen weh, den verpasst habe. Memoir of a Snail. Australischer Animationsfilm, Stop-Motion-Film, wo ähnlich wie Wallace und Gromit so mit Plastilin gemacht ist. Der ist so kurz nur im Kino gelaufen, dass ich ihn verpasst habe. Muss ich den unbedingt noch nachholen vor der Oscar-Verleihung. Nein, wenn wir schon davon hatten, Wallace und Gromit, gibt es ja auch einen neuen Film, eine Netflix-Produktion, Vengeance Most Foul. Soll auch gar nicht so schlecht sein, kann ich mir sagen, weil bei Netflix ist ja manchmal so ein bisschen das Problem, wenn sie schon bestehende Sachen übernehmen, dann reiten sie sie Tonnen. Soll jetzt bei Wallace und Gromit nicht der Fall sein, da bin ich gespannt. Bei Beverly Hills Cop hat es ja auch schon funktioniert, da bin ich jetzt mal zuversichtlich, dass es hier auch der Fall ist. Da werde ich sicher auch noch schauen, bevor die Oscars verliehen werden. Und dann noch The Wild Robot. Der ist ja sonst noch nominiert in anderen Kategorien. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber der soll, glaube ich, auch relativ gelungen sein, so wie ich mal sagen. Dann haben wir die besten animierten Kurzfilme, kann ich nicht viel dazu sagen. Beste Kamera, beste Filmschnitt, Make-up und Hairstyling. Ja, da weiss ich jetzt nicht, ob das wirklich so spannend ist für euch, wenn jetzt das alles noch durchgeht. Einfach die Trickschaben, das ist jetzt eben auch hier, wo die Nosferatu auftaucht. Das habe ich, glaube ich, auch Ende letztes Jahr prophezeit, dass der in gewissen Kategorien eben eher so in den Nebenkategorien, sage ich jetzt mal ganz böse, sicher noch Platz fängt, das ist klar gewesen, dass der sicher nicht als beste Film oder bestes Drehbuch nominiert wird, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, umso weniger, aber eben so beste Kamera ist er nominiert, bestes Make-up und Hairstyling, Kostüm natürlich und so, und da haben wir noch andere dabei, die bis jetzt noch nicht auftaucht, Kostüm, Gladiator 2, klar, ja, Sandalenfilm ist ja immer noch aufwendig, Wicked, das Musical, Complete Unknown, also der Bob Dylan Riemen da und so, also ja, da hat es auch wieder ein paar, die interessant sind, könnte man auch vorstellen, dass da Nosferatu vielleicht sogar der Rento Drang gewinnt. Jo, und das wär's eigentlich schon. Und wenn wir schon bei Nosferatu sind, kommen wir jetzt zur Kontroverse. Der Film, der ist insgesamt viermal nominiert, eben so in Nebenkategorie. Und das hat, glaube ich, ein paar Leute aufgeregt. Weil, wie ich schon gesagt habe, mir hat ja der Film einigermaßen gefallen. Und ich finde jetzt auch in diesen Kategorien, wo er nominiert ist, hat er es wirklich verdient. Eben in meinem Kostüm, Kamera ist super, Schnitt. Soweit ich das kann beurteilen als Nicht-Expert von mir aus gesehen auch, dass der jetzt die vier Nominationen bekommen an den Oscars, das kann man ihm jetzt auch mal gönnen, auch für alle die den Film jetzt einfach auch mal ziemlich auseinandernehmen, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unberechtigt finde, dass man so auf diesem Film rumhackt. Aber eben, das ist echt meine Meinung, auch ihre eigene Meinung. Also, da habe ich schon von den Leuten, die den Film wirklich kritisieren, von A bis Z, da habe ich dann schon schlimmere oder schlechtere Filme gehört, die sie gerne schauen. Aber ist ja gleich auf jeden Fall. Was fast noch ein bisschen kontroverser ist diskutiert worden, sind zwei Filme, die ganz übergangen wurden. Zum Beispiel Baby Girl. Das ist der Film mit der Nicole Kidman, wo sie eine Affäre anfängt mit einem jungen Praktikanten, der in ihrer Firma arbeitet. Der wird ja auch sehr gelobt, habe ich auch noch nicht gesehen. Wird ich wahrscheinlich auch nicht schaffen, jetzt, wenn ich mich so fest auf die Oscars vorbereiten muss. Längst der für den nicht auch noch, aber den würde ich sicher auch noch nachholen. Und auch noch ganz wichtig, Challengers, der Tennisfilm von Luca Guadagnino, der letztes Jahr rauskam mit Zendaya, Josh O'Connor und Mike Feist. Es ist so eine Dreiecksbeziehung. Es geht um zwei junge Typen, die angehende Tennisstars sind und schon seit Kindheit befreundet. Und dann kommt da die Zendaya dazwischen, die Tashi Duncan, die als aufstrebender Tennisstar gilt, auch bei den Frauen. Und dann gibt es eben da so eine Dreiecksbeziehung, die über glaube ich, 13 Jahre spielt. Und ja, darum auch Challengers. Das ist einerseits gemeint, dass man im Sport Kontrahenten ist, aber gleichzeitig eben auch Liebe. Und ja, ich muss sagen, über weite Strecke mir der Film relativ gut gefallen. Ich habe jetzt den Augen nachgeholt, als er auf dem Streaming verfügbar war. Aber dann so gegen Schluss, ich würde jetzt mal sagen, so das letzte Drittel zerfasert mir den auch ein bisschen zu fest. Und ich bin dann auch so ein mit einem so ein bisschen, okay, was war jetzt das genau gewesen? Das ist so ein bisschen wie bei Substance, so ein bisschen, ja, ist jetzt nett gewesen, aber hat mir jetzt nicht neue Welten aufgetan, was so das Filmschaffen angeht. Also, hast du gut gemacht, du auch. Also, ich meine, Guadagnino ist eine sichere Nummer, der macht gutes Zeugs. Aber, ja, ist jetzt, von mir aus gesehen, nicht der Reisser gewesen und ja, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden, warum, dass sich jetzt alle so aufregen, dass der auch nicht in den Oscars in irgendeiner Form auftaucht. Der hat mich jetzt zum Beispiel eher gefragt, den anderen Guadagnino, der letztes Jahr rausgekommen ist, Queer, das ist ja mit dem Daniel Craig, der in den 60er Jahren auf Mexiko flüchtet und sich dort in einen Ex-Soldat verliebt. Und das sei so, ich habe von einer Kollegin gehört, dass sie jetzt im positiven Sinn gesehen, das soll jetzt niemand falsch verstehen, aber es sei wirklich der Film, der sei einfach queer, von A bis Z. Er ist queer ausgestattet, es geht um ein queeres Thema, eben Daniel Craig, der sich da in den Ex-Soldat verliebt und so, und es sei, glaube ich, so von der Inszenierung her so schön gemacht und alles und so, aber und der ist ja auch sehr gelobt worden von allen und der taucht jetzt da bei den Oscars überhaupt nicht auf. Ich habe den auch noch nicht gesehen, darum kann ich nicht sagen, ist jetzt das gerechtfertigt oder nicht. Darum, aber ich muss mal so als erwähnt, damit es erwähnt ist, dort hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass da vielleicht noch irgendetwas kommt bei den Oscars. Und was mich auch noch erstaunt hat, ist, dass der neueste von Almodovar nicht drauf ist, The Room Next Door, mit der Julianne Moore und der Tilda Swinton. Der ist ja auch sehr gelobt worden, jetzt gerade an den Festivals, und schon gezeigt worden. Ist, glaube ich, bei uns auch schon gelaufen. Der taucht da nie auf. Hat mich irgendwie auch eher erstaunt. Aber wie gesagt, ja. Sonst werden wir sehen, was die Oscars noch bringen. Ich habe noch etwas zu tun. Mittlerweile habe ich wie viele von allen nominierten Filmen gesehen, als besten Film. Es sind jetzt mittlerweile schon 4. Also das heisst, es fehlen mir nur noch 6. Das sollte eigentlich zu machen sein, wenn sie dann auch verfügbar sind. Und ich habe am Anfang ja gesagt, es ist wichtig, dass ich mich auf die Oscars vorbereite und noch nicht verrate, warum. Weil ich habe es zwar schon letztes Jahr versprochen, aber das Jahr könnte es wirklich klappen, falls die Oscars dann nicht doch noch abgesagt werden, weil jetzt das mit der Brand noch tragischer wird, als es sonst schon ist. Nein, ich habe mir vorgenommen, die Livestream-Geschichte, also beziehungsweise halb Livestream zu machen. Das heisst, die Oscars schauen und gleichzeitig den Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mir für das so extra frei genommen am nächsten Tag. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich noch irgendjemand ins Boot holen soll, damit das nicht ein langweiliger Monolog wird. Das schaue ich jetzt noch an. Keine Ahnung, ob ich da jemanden finde, der da Bock drauf hat. Das wird sich dann noch zeigen. Und sonst probiere ich es dann einfach allein. Und wenn es dann halt scheiße rauskommt, dann werdet ihr das nie hören. Und dann werde ich halt einfach die reguläre Oscar-Zusammenfassungsfolge machen am Montagabend, so wie ihr euch das gewöhnt seid. Gut. Ah nein, jetzt habe ich schon wollen. Lalala, tralala, fertig und tschüss zusammen. Es ist noch nicht so weit, weil wenn man schon über die Oscars redet, ich sage es jedes Jahr immer wieder, dann muss man auch die berühmt-berüchtigten Razzie Awards, die goldige Himbeere, noch kurz erwähnen. Ja, das goldige Himbeere, wo ja die Nominationen traditionellerweise immer am Abend vor den Oscar-Nominationen bekannt gegeben werden. Und ich habe es schon in den letzten Jahren wieder gesehen, ist so ein Preis, den man ein bisschen mit Vorsicht muss geniessen muss, weil sie einfach ein Spass-Negativ-Preis ist. Und meistens wählen sie auch immer so ein bisschen die aus, wo sie auch so ein bisschen eins wollen auswischen, die so ein bisschen Strahlkraft hat. Also ich meine, wenn sie dann, oder so ein bisschen das Zeichen wollen markieren, so wegen, hey, eigentlich haben wir überhaupt keinen Bock mehr auf das, was du jetzt machst. Und da gibt es immer Filme, die so ein bisschen ihr Fett wegbekommen, die dann am Schluss so gewinnen, einfach für dann wirklich das Zeichen zu setzen. Letztes Jahr war es Winnie the Pooh, die Horrorfilmauflage, die ja wirklich katastrophal sein soll. Dann habe ich auch gesagt, es wird wahrscheinlich der Film sein, der gewinnt, damit sie eben ein Exempel statuieren können. Und dieses Jahr haben sie sich auch einen Prügelknab ausgewählt, in Anführungszeichen, was ich ein bisschen drauf herumreiten will, wo ich ja auch gesagt habe, das ist so ein Film, da hat man sich ein bisschen mit zwiespältigen Gefühlen zurückgelassen. Ich habe nicht so genau gewusst, was ich davon halten soll, weil die Idee an sich ja eigentlich cool war, eine frische, etwas Frisches reingebracht hat, aber die Umsetzung am Schluss dann auch gleich nicht so gut war, weil es dann halt so halbherzig gemacht worden ist. Und das ist Joker Folie à deux. Und der kommt jetzt bei den Razzie-Nominierungen recht sein Fett weg. Der ist nominiert als schlechtester Film, als schlechteste Neuverfilmung oder als billiger Abklatsch, wo da noch die Kategorie noch definiert wird. Dann haben wir schlechteste Drehbuch, schlechtester Schauspieler, Joaquin Phoenix, schlechteste Schauspielerin, Lady Gaga, und die schlechteste Filmpaarung, also der Joker und Harley Quinn. Und ich habe ja schon gesagt, ich finde es ein bisschen fies, jetzt da so, also klar, der schlechteste Film kann man vielleicht finden. Ich habe das Gefühl, da hat es noch ganz viel anderen Schrott gegeben, letztes Jahr, was mehr verdient hätte, den Razzie Award zu bekommen. Und auch, dass man so auf der Lady Gaga und dem Joaquin Phoenix umhackt, finde ich eigentlich auch nicht so gerechtfertigt, weil sie von mir aus gesehen eigentlich in dem Sinne, was sie zur Verfügung hatten, immer noch gut funktioniert haben. Aber die Idee an sich ist halt nicht wirklich aufgegangen. Darum könnte man vielleicht Todd Phillips, dem Regisseur, der schlechteste Regisseur vielleicht geben von mir aus oder das schlechteste Drehbuch vielleicht eher. Aber sonst finde ich jetzt Joker Folie à deux siebenmal nominiert, Spitzenreiter bei der Goldenen Himbeere. Das finde ich ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen. Da gäbe es die anderen auf dieser Liste, die es ein bisschen mehr verdient haben. Da hätten wir als nächstes Borderlands mit ganzen 6 Nominationen für den Negativpreis. Borderlands, vielleicht kennt ihr es, war so ein Videospiel gewesen, und das hat man jetzt verfilmt. Und Videospielverfilmungen haben ja immer ein bisschen einen schweren Stand. Da kann man, glaube ich, eher einen Hang abzählen, weil das einigermaßen schaubar war. Und Borderlands gehört definitiv nicht dazu, dass ich glaube, die Fans von der Spielereihe auch ziemlich auf Barrikaden gegangen wegen diesem Film. Der hat auf jeden Fall 6 Nominierungen bekommen, gleich wie Madame Web. Madame Web ist eine von den Ausgeburten aus dem unsäglichen Sony Spider-Man Universe, wo der Spider-Man gar nicht drin vorkommt, sondern weil ja die Rechte von Spider-Man nicht bei Marvel sind, sondern noch bei Sony, haben ja die irgendwie probiert, ihr eigenes Universum aufzubauen, aber ohne Spider-Man, weil da zwischenzeitlich Marvel ausgelehnt ist. Und dann haben sie probiert, die Schurken vom Spider-Man im Fokus zu rücken, also quasi zu jedem von denen eine Origin-Story zu bieten, wie sie entstanden sind. Das Problem war eigentlich, so viel haben einen Bezug zum Spider-Man, und wenn der Spider-Man nicht vorkommt, dann macht die Entstehung von diesen Schurken meistens gar keinen Sinn. Und dann kommt noch dazu, dass sie sich dann gleich so als Anti-Helden dargestellt, also zwar so ein bisschen zwiespältig, aber gleich irgendwie auf die gute Seite und so. Und da haben wir jetzt mittlerweile Venom, haben wir 3 Teile gehabt, Morbius haben wir gehabt, wir haben jetzt den Madame Web gehabt, wir haben Kraven the Hunter noch gehabt das Jahr, ja sicher irgendetwas vergessen, aber auf jeden Fall habe ich 2 von den Venom-Filmen gesehen und dann nichts mehr. Und von dem Scheiß, was ich dieses Jahr rausgelassen habe, gar nichts mehr geschaut. Und Madame Web hat es, glaube ich, wirklich auch verdient, auf dieser Liste zu sein. Und es erstaunt mich, dass der dritte Venom und Kraven the Hunter hier nicht auch noch drauf sind. So, genug ausgerüft über Filme, die ich gar nicht gesehen habe. Was auch noch hier drauf auf der Liste ist, auch mit 6 Nominationen, ist Megalopolis. Das Desaster muss es ja sein, von Francis Ford Coppola, den wir ja kennen von Meisterwerken wie Paterreihen, auch zumindest der erste oder zweite Teil, Apocalypse Now und so weiter und so fort, Mira O, der Bram Stoker's Dracula, weiss ich was. Eben, auf jeden Fall ein grandioser Regisseur, und Megalopolis war sein Herzensprojekt gewesen. Über Jahrzehnte hat er den Film machen. Hat es jetzt endlich geschafft, hat, glaube ich, auch verdammt viel Geld von sich selber drin investiert. Und es muss eine absolute Katastrophe sein. Auch wieder ein Film mit Überlänge. Und das Schlimme ist, dass ich glaube, so einfach scheiss langweilig ist, der Film. Ich habe mir den gar nicht angetan, nachdem ich gehört habe, wie schlecht der soll sein. Und ich gefunden, nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Also, ich hocke ja schon so nicht gern 3,5 Stunden oder so im Kino. Aber wenn ich jetzt zumindest unterhalten werde, dann kann ich es noch so einigermaßen wegstecken. Aber wenn der Film auch noch langweilig sein soll, also es hat Leute gegeben, die gesagt haben, nein, sie haben das Gefühl gehabt, sie sind jetzt irgendwie einen halben Tag oder so in diesem Kino gehockt. Und darum habe ich mir den gar nicht an. Also muss wirklich furchtbar gewesen sein. Und darum wahrscheinlich auch ist der auch zu Recht nominiert. Jetzt sehe ich, Crane the Hunter ist gleich auch nominiert. Einfach so nicht ganz in den einschlägigen Kategorien. Wir haben es bei der besten schlechtesten Nebendarstellerin ist er nominiert. Und haben wir noch hier drauf? Ist eigentlich auch egal, auf jeden Fall eben. Ah, schlechteste Neuverfilmung oder billigste Abklatsch. Ja, okay, gut. Ja, ja, eben. Ist eine nette Liste. Bin gespannt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das Exempel beim Joker statuieren, dass der in allen nominierten Kategorien der auch gewinnt, den Negativpreis. Ja. Ich mag da auch gar keine Prognose mehr stellen. Ich schaue es dir vielleicht schnell an, ob sich meine These bewahrheitet hat oder nicht. Aber vielmehr muss man jetzt über die Razzies oder die Goldigen hin. Das Goldige Himbeere, glaube ich, auch nicht mehr sagen jetzt am Schluss. So, gut. Das war es, glaube ich, für einen Moment. Es ist ja wieder extrem lang geworden. Ich hoffe, ich nicht zu fest die Ohren vollgelabert. Und wenn schon, die hören den Scheiß ja freiwillig. Gut, was ist nächstens so geplant? Im Moment sind viele Sachen in der Pipeline, die ich am liebsten noch nicht ankündigen würde, weil ich noch nicht weiss, was denn wenn so weit ist, dass es für die Veröffentlichung bereit ist. Ihr wisst ja, wenn etwas kommt, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Und wie immer, merci vielmals, habt ihr zugelassen. Das nächste Datum, das ihr noch könnt dick eintragen im Kalender, ist der 3. März, weil dann wird so oder so in irgendeiner Form werden die Oscars hier auf diesem Kanal thematisiert. Sei es jetzt eben mit einem quasi Livestream, wo ich die Oscars kommentiere, oder ob es dann halt einfach die reguläre Aufwisch wird von Oscar-Nacht, könnt ihr mich ein bisschen überraschen. Aber auf jeden Fall kommt dann hier etwas, weil man möchte ja gerne wissen, wie der Satz hier jetzt entbracht wird.
Der Gewinner ist...
Russell, so viele Menschen gehen hungrig zu Bett in diesem großen Land. Andererseits ist im Katzenfutter doch ziemlich viel Thunfisch. Ich muss einfach immer wieder daran denken. Jedes Mal, wenn ich im Zoo bin und diese Delfine in ihren Wasserkanistern beobachte, da sage ich mir, welch eine Verschwendung. Da wäre es doch das Beste, wenn wir die Hälfte von denen zu Katzenfutter verarbeiten. Ich persönlich lasche gern mal ein Häppchen Delfin. Und den Thunfisch pulen wir aus den Büchsen und verteilen ihn an die Hungernden.
Okay, that's a wrap.